Ich möchte heute Morgen in der Predigtserie fortfahren. Ich weiß nicht, ist die Kopffolie noch verfügbar? Na, muss auch nicht sein. Da waren dann alle vier Themen drauf. Ihr wisst es ja, wir sind gerade in der Ostergeschichte unterwegs und da hat man ja viele Perspektiven, um die Ostergeschichte zu betrachten. Und in der Tat, bis heute diskutieren Theologen, welche Bedeutung denn Jesus für sie hat und warum er verurteilt und gekreuzigt wurde. Da gibt es ja ganz verschiedene Perspektiven drauf, selbst unter Theologen. Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen, Perspektiven und Begründungen, habe ich mir aufgeschrieben. Und ich möchte euch heute in eine Geschichte des Neuen Testaments hineinnehmen, die uns einen Blick auf die frommen Pharisäer und ihr Denken schenkt und uns Erstaunliches offenbart. Also wie denken denn die Pharisäer über Jesus? Wie denken sie denn über die nahende Ostergeschichte? Ich nenne die Predigt allerdings heute Morgen provokativ Wut im Bauch. Wut im Bauch. Was hat es mit den Pharisäern zu tun? Birgit hat uns ja letzte Woche schon mit der Baker-Story schuldig oder nicht schuldig ganz prima abgeholt. So sind wir schon auf der Spur. Sie hat uns in die Serie hineingenommen und so wollen wir heute Morgen dann eben, wie gesagt, mit den Pharisäern weitermachen. Pharisäer, Juden, da gibt's ja jede Menge Witzbücher auch über die Juden. Und ich lese euch einfach mal den einen oder anderen vor heute Morgen. Ein Jude geht in einem Fleischer, also einem Metzger, sagt man in Göppingen, vorüber, sieht die herrliche Auslage und kann sich nicht beherrschen. Er geht hinein und fragt, was kostet der Schinken? In diesem Moment tut es hinter ihm einen mächtigen Donnerschlag. Er wendet sich um und sagt, na, Frage dürft man ja wohl noch, oder? Also da spürt man schon aus dem Witz raus, dass da eine gewisse Verständnisspannung da ist. Oder einer derer ist im Restaurant und sagt zum Ober, Ober, gebt mir doch bitte von dem Fisch. Verzeihung, mein Herr, das ist ein Schinken. Hab ich gefragt, wie heißt der Fisch? Ja, merkt man schon, mit den Pharisäern und den Juden kann man da natürlich mächtig viel Witze machen. Und der Witz ist, die können selber darüber lachen. Also das ist gar kein Problem, wenn man heute Morgen einen Witz darüber macht. Pharisäer sind eine Gruppe, die bis zum heutigen Tag uns in unserem Wortgebrauch immer noch vorhanden ist. Du bist ein Pharisäer, was sagt man damit? Kann jeder für sich selber beurteilen. Ich beginne aber mit einer Frage zu meinem Thema Wut im Bauch. Was hat jetzt Wut im Bauch mit den Pharisäern zu tun, gell? Aber ich frage trotzdem zur Wut im Bauch. In welcher Situation spürst du Wut in deinem Bauch? In welcher Situation? Wenn du etwas Wichtiges zu sagen hättest und überhaupt nicht zu Wort kommst, regst du dich dann drüber auf? Oder wenn du spürst, dass dein Gegenüber nicht aufrichtig mit dir umgeht? Oder wenn du dich gedemütigt fühlst? Oder wenn du Ungerechtigkeiten erkennst, gegen die niemand aufsteht? Oder wenn du Menschen ihre Würde beraubt siehst, regst du dich dann darüber auf? Bekommst du dann Wut? Oder spürst du bei dem Gefühl, die da oben machen eh, was sie wollen und bedienen sich schamlos an den Gütern, die eigentlich allen Deutschen, allen Menschen in Deutschland zustehen? Kochelt da etwas in uns hoch an Wut? Ich bin immer noch in Kontakt mit einem Schweizer Theologen und Freund. Ich habe ihn mal angespitzt zum aktuellen Thema Credit Suisse. Habt ihr vielleicht in den Nachrichten gesehen. Überschrift Unruhen im Bankensektor. Schreibt er mir zurück. O-Ton, also Originalton von ihm. Er ist Theologe, wohlgemerkt. Er schreibt, es ist eine absolute und verdammte Sauerei. In den letzten 10 Jahren wurden 34 Milliarden an Boni ausgezahlt. 34 Milliarden ausbezahlt an Boni. Und die Bank hat 3 Milliarden Verluste geschrieben. So musste sie nie Steuern bezahlen. Hätte man die Boni nicht ausbezahlt, hätten sich also gewisse Herren und Damen nicht die Taschen gefüllt, hätten sie 31 Milliarden Gewinn gemacht in 10 Jahren. Dafür zahlen jetzt die Steuerzahler. Das hat für mich dämonische Züge und ist einfach nur menschenverachtend. Mittlerweile musste ja die UBS und die Schweizer Nationalbank dann die Bank aufkaufen, stützen und so den Geldmarkt in der Schweiz und in der Welt wieder beruhigen.
Aber dieser Freund von mir regt sich darüber auf, dass es einfach so ungerecht ist. 34 Milliarden an Boni verteilen und 3 Milliarden Euro Verlust schreiben. Also irgendwie passt es nicht zusammen. Aber wir kennen das ja auch aus Deutschland. Also wollen wir da nicht über die Schweizer schimpfen. Wenn du wütend bist, was macht es dann mit deinem Gefühl? Was passiert in dir? Schreist du? Manche regen sich dann auf, werden richtig laut. Machst du nur die Faust in der Tasche oder konfrontierst du die Person, die da scheinbar Unrecht begangen hat oder von der du dich herabgesetzt gefühlt hast? Sprichst du das Unrecht an? Also nicht einfach nur die Faust in der Tasche lassen, sondern offen sagen, was du denkst und fühlst. Oder denkst du, kann ja eh nichts ändern, kann man ja eh nichts machen. Also halte ich lieber den Mund. Du weißt es ja eigentlich schon, wer seine Wut nur hinunterschluckt, der kann dadurch krank werden. Wenn du sie jedoch herauslässt, also deine Emotion, deine Gefühle, kann sie zu einer positiven Energie werden und du kannst etwas verändern. So zumindest die Psychologen. Wut im Bauch, das ist auch in etwa die Gefühlslage dieser 6 Verse, die ich euch nun vorlesen möchte. Steht, wie gesagt, im Neuen Testament, ist sehr biblisch. Wieder ging Jesus in eine Synagoge hinein. Dort hielt sich eine Person auf, deren Hand wie abgestorben war. Um gegen ihn Anklage erheben zu können, beobachteten sie ihn genau. Wer ist sie? Pharisäer. Ob er die Hand am Sabbat heilen werde. Er sagte zu der Person mit der gelähmten Hand, steh auf, stell dich in die Mitte, dann fragt er die Runde, ist es nicht geboten, am Sabbat Gutes und nicht Böses zu tun, ein Leben zu retten und nicht zu töten? Sie sagten kein Wort. Zornig und wütend sah er sie, also Jesus, zornig und wütend sah er sie der Reihe nach an, wurde dann traurig für sie, weil ihr Herz so versteinert war und sagte zur kranken Person, strecke deine Hand aus. Sie streckte sie aus und ihre Hand wurde wieder gesund. Die pharisäische Gruppe, und jetzt geht's ja um die Frage, die Birgit mir aufgetragen hat, verschiedene Perspektiven. Die pharisäische Gruppe ging hinaus aus der Synagoge. Kurz darauf fassten sie mit einigen Gefolgsleuten des Herodes den Beschluss, Jesus zu vernichten, umzubringen, zu beseitigen. Ihre Perspektive war jetzt klar. Alles geschwätzt, sagt der Schwabe. Die Pharisäer sind zornig, wollen Jesus umbringen. Aber Jesus überrascht uns auch mit seiner Wut, mit seinem Zorn. Ist doch Jesus, der darf doch nicht zornig werden. Starke Gefühle sind ja nicht unsere Sache. Und im Vergleich etwa zum orientalischen Temperament, also ich bin als Resident unterwegs gewesen, bin jetzt seit Mittwoch in Rente. Also, geschafft. Geschafft. Aber ich bin permanent auch mit Menschen aus verschiedensten kulturellen Hintergründen konfrontiert gewesen. Und wenn denen dann was nicht gepasst hat, dann hat der Deutsche, der hat es dann halt sofort kategorisiert und dann niedergeschrieben, Clean Point und so weiter und so fort. Aber manche, die aus einem anderen kulturellen Hintergrund gekommen sind, sind richtig laut geworden. Das passt mir überhaupt nicht. Also wir merken schon, das orientalische Temperament ist etwas anders als unser schwäbisches. Gefühlsausbrüche halten wir möglichst zurück, wir Schwaben. Selten höre ich jemanden in der Öffentlichkeit sagen, ich habe so eine Riesenwut. Zumindest im Vielstal ist mir so gegangen. Menschen in Göppingen verhalten sich kontrolliert, gefasst, besonnen, schimpft Hellinger. Echt ohne Witz. Meine berufliche Laufbahn hat ja im Remstal begonnen. Dann kam ich kurzzeitig nach Backnang, also in das Backnanger Becken und wurde dann mangels Masse an Schülern dann nach Göppingen hier in die Schule dann verfrachtet. Und ich habe schon einen Unterschied gemerkt. Die Vilstäler sind einfach etwas ruhiger unterwegs. Die regt nicht so schnell alles auf. Also ein Kompliment sollte sein für euch. Selbst wenn sie gedemütigt werden, wenn man sie vor anderen lächerlich macht oder übergeht, versuchen sie dennoch sachlich zu bleiben, die Vilstäler. Man hört dann maximal, du, das fände ich aber jetzt nicht in Ordnung. Doppelt beherrscht reagieren auch oft Frauen, denn uns ist ja von Kindheit beigebracht worden, dass wütende Frauen hysterisch und unattraktiv sind. Und ich werde auch nicht ernst genommen, das ist der Witz. hau den Mann dagegen auf den Tisch, so richtig, wird er laut, und dann attestiert man ihm Stärke und Durchsetzungsvermögen. Das ist der Unterschied zur Frau, gell? Eine Frau, die das Gleiche tut, erntet aber Hohn und Spott. Sogar Trauernde bemühen sich um Haltung auf einer Beerdigung. Mit stoisch, ruhigem Gesichtszug stehen sie am Grab, selbst wenn ihr Allerliebster verstorben ist. Das zumindest sind meine Beobachtungen. Wie wir mit Emotionen umgehen, muss als Teil unserer Kulturgeschichte betrachtet werden, sagen so diese Herren, die sich da besser auskennen. Eine Person namens Rehmann schreibt, man grenzt sich ab vom Tierreich, von Verhaltensmustern sogenannter primitiver Völker. Man zeigt, dass man ein höheres Bewusstsein entwickelt hat, dass man sich beherrschen kann. Mit dieser kulturellen Prägung lesen wir auch diese biblische Geschichte, diese 6 Verse, dass man sich beherrschen kann. Und nun werden wir mit Jesus konfrontiert, der sich nicht beherrscht, der zornig wird, der wütend wird. Daher passen für viele Menschen in unserem Kulturraum Gefühlsausbrüche nicht zu Jesus und schon gar nicht zum lieben Gott. Die Rede vom zornigen, eifernden, rachsüchtigen oder leidenschaftlich liebenden Gott befremden uns. Es bleibt letztendlich für uns fremd und wir verbannen solche emotionalen Ausbrüche von Gott und Jesus, verbannen wir dann ins Alte Testament. Da können wir es ja noch einigermaßen verstehen. Aber war Jesus immer lieb? Konnte er nicht auch mal zornig sein? Worüber regt er sich denn auf, wenn er dann mal sauer wird? Der Text hat ja so begonnen. Und wieder ging Jesus in die Synagoge hinein. Und dann erzählt Markus, der ja der Meister ist im Kurzfassen, 16 Kapitel, da geht's kurz und zackig zu. Und Markus schreibt dann in den nächsten 5 Versen von diesem Synagogenbesuch einen Konflikt, der völlig eskaliert ist. Und er lässt ihn echt eskalieren, den Konflikt. Und der ist schon von Anfang an eigentlich im Evangelium des Markus sichtbar, fühlbar, begleitbar. Der hat sich da schon angebahnt. Schon einmal hat Jesus in der Synagoge gelehrt und den Widerstand von Schriftgelehrten und Pharisäern geerntet. Im anderen Evangelium, in Lukas 4, predigt Jesus, der nimmt die Schriftrolle, liest aus der Schrift und das Ergebnis war, dass die Pharisäer ihn zum Abhang begleiten wollen, um ihn in den Tod zu stürzen. So haben die Pharisäer sich über Jesus aufgeregt. Wir fragten ja nach der Perspektive der Pharisäer. Sie wollen sehr, sehr früh schon Jesus beseitigen, umbringen. Und schon im vorigen Kapitel von Markus hier, also in Kapitel 2, hat sich Jesus mit Mitgliedern der Pharisäerbewegung über die Bedeutung der Sabbatgesetze gestritten. Der Anlass zum Streit war, dass Jünger an einem Sabbat unterwegs waren und vor lauter Hunger unterwegs im Vorbeigehen Ähren von den Kornpflanzen abgerissen haben und sie sich in den Mund gesteckt haben, um zu essen. Und das erregt ihren Ärger. So was kann man doch nicht am Sabbat machen. Jesus ist zornig darüber, wie die Schönheit des Sabbats, für ihn war das etwas Schönes, etwas ein Gottesgeschenk, zu einer sinnentleerten Vorschrift degeneriert. Die Pharisäer, die daran Anstoß nahmen, erzählten Jesus im vorigen Kapitel 2 dann die Geschichte von den Schaubroten. Wie König David und seine Gefährten auf der Flucht vor den Schergen Sauls waren und unterwegs dann in den allerheiligsten Bezirk des Heiligtums hineingingen, der war ja eigentlich nicht für sie, sondern für die hohen Priestern vorbehalten. Sie sind hineingegangen und haben sich an den Schaubroten bedient und haben ihren Hunger damit gestillt. Es ging eigentlich überhaupt nicht. Schaubrote sind ein jüdischer Ritualgegenstand, nenne ich das Ganze mal. Brote, die in einem transportablen Heiligtum aufbewahrt wurden, die eigentlich Gott geweiht waren und nicht vom Menschenmünder, sondern Gott geweiht waren. Doch Jesus stellt ausdrücklich diese Geschichte von David, der sich diese Schaubrote gekrallt hat, um sie zu essen. Diese Situation stellt er in eine Hungersituation hinein. Hungersituation, die älteren Deutschen, die wissen das noch, nach dem Krieg oder während dem Krieg, die stellt ein echt derbes Gefühl. Und Jesus stellt diese Geschichte der Schaubrote in eine Hunger, in eine Mangelsituation, in eine Notsituation hinein und erzählt uns und den Pharisäern dann diese Geschichte. Seine Argumentation gipfelt in der Aussage, wie die unantastbaren Schaubrote den Hunger Davids stillten, so ist der Sabbat mit seinen Regeln zum Wohl der Menschen gedacht und nicht umgekehrt. Von da an beobachtet die pharisäische Gruppe Jesus ganz genau. Es wird jedes Millimeterle, was Jesus tut, genau beachtet und notiert. Sie wollen Anklagepunkte gegen ihn sammeln wegen der Missachtung der Sabbatgesetze. Pharisäer, ihr Lebensmittelpunkt war, die Gesetze genauestens zu befolgen. Genauestens. Und nicht nur für sich, sondern sie haben auch dir zu gelten und dir zu gelten. Und wehe, du schlägst darüber. Wir Schwaben sind da ja übrigens ganz klasse. Als Schwabenland dann reformiert wurde, das heißt von der katholischen Geschichte in die evangelische Geschichte transferiert wurden, da hat unser Graf Ulrich, der hat dann als allererste Mal sogenannte Kirchenkonvente ins Leben gerufen. Kirchenkonvent war so ein Kirchengericht. Jedes Dorf hat die Aufgabe gehabt, über den Bürgermeister und über die Kirche die Menschen zu beobachten. Und wenn du nicht die richtige Farbe des Kleides als Frau hattest, also da war schwarz und vielleicht einmal nur braun, aber wehe, du kamst dann in Orange oder in sonstigen Farben, das war also ein Unding, dann wurde das sofort gemeldet und du wurdest zur Rechenschaft gezogen. Es war nur in Württemberg so. Nur in Württemberg gab es Kirchenkonvente, die peinlich genau darauf geachtet haben, ob du nicht am Sonntagmorgen auf deinem Stuhl gesessen bist in der Kirche. Ja. Das könnt ihr nachlesen. Das ist württembergische Realität. Aber das ist ja nichts Neues, weil man kannte das ja schon von den Pharisäern. Im Übrigen, die Württemberger haben es dann ganz prima gemacht. Wir erinnern uns sofort an das Wort Stasi wahrscheinlich. Aber wenn ich dich beobachtet habe, dass du am Sonntag nicht im Gottesdienst war und ich dich ans Kirchenkonvent gemeldet habe, habe ich ein Drittel der Strafe bekommen. Ein Drittel der Strafe. Also, wir schimpfen über die Pharisäer und haben doch unsere eigene württembergische Geschichte, die jetzt vor 500 Jahren in diese Richtung gegangen ist. Nun ja, dann stellt Markus in der Geschichte fest, nachdem Jesus diesen Zornausbruch bekommen hat übers Verhalten, da war eine Person, die hat eine Hand, die war wie abgestorben und verkrüppelt. Markus nimmt diese Hand als Bild für eine allgemeine Einschränkung, das merken wir schnell. Mit einer abgestorbenen Hand kann diese Person ja nicht arbeiten. Vielleicht ist sie auch von Hunger entkräftet. Der Hungerzusammenhang war ja im Kapitel zuvor schon. Also eine Person, die sich nicht mehr selber versorgen konnte richtig, in Not war. Vielleicht ist sie auch zermürbt und müde vom täglichen Kampf, diese Person, ums Überleben. Vielleicht ist sie in Schuldknechtschaft geraten, weil sie die Steuern und Abgaben, die das Römische Reich diese römische Besatzungsmacht von der Bevölkerung der Provinzen eingefordert hat, nicht mehr bezahlen konnte. Vielleicht musste die Person sogar ihre Kinder verpfänden, weil sie das Geld nicht beibringen konnte. Zu dieser gehandicapten Person, die in Not war, sagt Jesus, stell dich in die Mitte, tritt hervor, komm in die Mitte. Damit holt er diesen Menschen, der in Not war, der wirklich beeinträchtigt war, holt er heraus aus der Masse der Armen und stellt ihn in die Mitte, damit seine Situation, seine verkrüppelte Hand sichtbar wurde. Jesus macht die Not der Menschen sichtbar und er macht sichtbar, was sie lähmt und was ihnen die Lebenskraft raubt. Er stellt sie wie ein durch einen Scheinwerfer. Wenn in Göppingen habt ihr gehabt, Handballer habt ihr ja, ganz, ganz tolle. Und wenn die dann mal einlaufen, die Handballer, dann wird da jeder vorgestellt mit Namen. Und wenn es dann in der Halle schön dunkel ist, dann werden die Scheinwerfer, die Spots, genau auf den einlaufenden Spieler gerichtet und dann wird sein Name hinausgesprochen und da wird er richtig in die Mitte gestellt. So ähnlich stelle ich mir auch die Situation hier vor. Jesus ruft ihn heraus, er kommt in die Mitte und alle gaffen oder gucken auf diesen Menschen. Menschen mit Missbildungen waren in dieser Zeit von Hohn und Spott begleitet. Ich war in Stuttgart mal im Haus der Geschichte, Museum der Geschichte, und da waren Figuren ausgestellt, die menschlich körperlich verkrüppelt waren. Das waren Witzfiguren. Die hat man sich um den Hals gehängt, wie heute Mickey Mouse.
Man hat sich darüber lächerlich gemacht. Versteht ihr? Das war die Rolle von Behinderten zu der damaligen Zeit. Und so jemand holt Jesus in die Mitte. Die pharisäische Gruppe, die sagt nur, hey Jesus, was machst du jetzt? Die Sabbatgebote, Achtung, das kannst du nicht hier, es geht nicht. Ich sehe wohl, dass er verkrüppelt ist, dass er not ist, aber die Sabbatgebote. Darüber empfindet Jesus große Wut und sein Zorn entlädt sich, weil bei denen alles so auseinanderfällt, die hier ihr Urteil über diesen Menschen aussprechen. Ihre Treue zur Schrift, zur Tora, hat mit dem realen Leben, mit den Menschen nichts mehr zu tun. Sie beten die Tora an und nicht Gott an, hat man hier fast einen Eindruck. Die Nöte der Menschen sollen kein Thema der Theologie sein. Pharisäer waren ja Theologen, Philosophen und Politiker zu der damaligen Zeit. Und die Not der Menschen interessiert sie nicht, weil ihre theologische Überzeugung sagt, am Sonntag hat man nichts zu tun oder hat man wirklich gar nichts, auch den Menschen hier nicht zu helfen. Darüber empfindet Jesus Wut, dass es Menschen gibt, die unter so unwürdigen Bedingungen von Armut und Krankheit leben müssen, wogegen die andere, also die Pharisäer, sich nur mit ihrer Theologie beschäftigen. Jesus packt diese Wut und er wendet sich den leidenden oder dem leidenden Menschen zu und seine Hand strecke sie aus, sie wird gesund. Die Pharisäer in der Synagoge aber werden nicht heil. Der Kranke wird gesund, aber der Pharisäer bleibt krank. Der bleibt weiterhin verblendet, bleibt blind. Das ist doch eine Umkehrung eigentlich der Dinge. Der Fromme bleibt krank und der Nicht-Fromme wird gesund. Die Pharisäer schauen weg, schweigen hartnäckig und antworten auf keine Fragen. Und gehen am Schluss zu den Gefolgsleuten, so heißt es, des Herodes, um Jesus zu vernichten, um Jesus zu töten und zu beseitigen. Und bereiten dadurch Karfreitag und der Kreuzigung den Weg. Markus erzählt uns das schockierend und schnörkellos. Und ich finde es auch recht beklemmend, weil beim Markus eigentlich vom ersten Kapitel an die Fronten klar sind. Fronten sauber in Schwarz und Weiß getrennt. Noch ein Wort zur Wut. Es ist ein bewegender Moment, mit Jesus mitzufühlen. Und wir erkennen selbst, wie er auch unsere Welt sieht. Und ich bin überzeugt, Jesus sieht, wie unsere Welt auseinanderfällt. Es beginnt hier im Stauferpark, in den Wohnungen. Auch hier in den Wohnungen sind Menschen, zu denen gesagt wird, du gehörst dazu und du gehörst nicht dazu. Wir haben ein Urteil über andere Menschen. Und definieren, wer dazugehört und wer nicht. Das kann wütend und kann traurig machen. Wut ist aber nicht nur negativ. Das muss ich heute Morgen mal klar sagen. Die amerikanische Verteidigerin der Menschenrechte, Audre Lorde, die hat mal über die Notwendigkeit der Wut geschrieben. Sie war ja jemand, die sehr engagiert war in der schwarzen Frauenbewegung in den USA. Und sie schrieb, Wut ist vollgeladen mit Energie. Sie hat in der Wut auch etwas Positives erkannt. Wut ist auch visionär. Ich möchte Dinge ändern. Sie dürfen nicht mehr so bleiben, wie sie sind. Und das entdecken wir hier bei Jesus. Denn Wut ist nicht nur gegen etwas, sondern auch für etwas. Sie nennt Wut das Gefühl, dass Schmerzen, Verletzungen falsch und ungerecht sind und dass man was dagegen tun muss. In der Markus-Erzählung wandelt sich Jesu Wut und Zorn dann in eine heilende Kraft. Er ist nicht einfach nur zornig, dass man halt zornig ist, weil man halt seine Gefühle nicht im Griff hat, sondern aus diesem Zorn, aus dieser Wut erwächst die Tatsache, dass er den Menschen heil macht, dass er ihn gesund macht, dass er seine Situation ändert, dem leidenden und schwachen Menschen zu gut. Aus Wut wird die Kraft zum Handeln, und zum Leben. In dieser Lesart können wir Wut auch heute noch als etwas Positives betrachten. Als etwas, das uns herausfordert. Ein Gefühl, das nicht nur negativ ist, sondern zum positiven Auftrag führt. Ich muss bei euch anfangen. EFG, Stauferpark. Und ich sehe, dass es in Göppingen eine Sozialarbeit gibt. Heaven Underground. Und das weckt mir schon Staunen. Und da heißt es in ihrem Skript,
und in ihrer Vorstellung. Wir unterstützen in unserer Stadt bedürftige, arme und einsame Menschen ganz konkret, indem wir an fast jedem Freitag Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Lebensmittel zum Abholen sowie einen Ort für Begegnungen und Beziehungen anbieten. Also es gibt in Göppingen Christen, es gibt Menschen, die sagen, das kann so nicht weitergehen, dass ich Menschen sehe, tagtäglich, die nichts Gescheites zum Essen haben, sagt der Schwabe, die einsam sind, die entwürdigt sind in ihrer Persönlichkeit. Und ich denke, wenn Menschen sich da in solche Arbeit einbringen, dann wird es Ostern, das ganze Jahr über. Da gibt es natürlich Pharisäer, die die Verantwortung für ihre Not sofort ihnen zuschieben. Ja, der ist ja selber schuldig. Wenn der was schaffen, dann hätte er auch Geld. Da sind wir schnell dabei dann. Aber wir kennen oft ihre persönliche Geschichte nicht und die Gründe, warum sie in die Situation gekommen sind. Unsere Herausforderung für heute ist, da steht ein Mensch mit einer verdorrten Hand am Sabbat in der Synagoge. Ganz egal, wie er aussieht. Aber hier heißt es, da steht ein Mensch mit verdorrter Hand in der Synagoge am Sabbat. So wie wir heute Morgen auch durch unser Leben gezeichnete Hände haben. So wie wir heute Morgen im Gottesdienst sind und sitzen. Wir, jeder von uns, wissen, welche Wünsche, Hoffnungen und Träume verdorrt sind in unserem Leben, die uns Leid verursachen, weil es eben nicht so gelaufen ist, wie wir uns das erhofft und gewünscht haben. Wir spüren, dass in manchen Dingen in unserem Leben wir ausgegrenzt sind, belastet sind. Ja, sie machen uns Not. Deine Lebensgeschichte verlief vielleicht nicht immer so bolzengerade, wie die meisten sich das wünschen oder vorstellen. Doch wir werden von Jesus gesehen. Das ist ganz wichtig heute Morgen. Jesus sieht uns mit unserer Lebensgeschichte, mit all dem, was in unserem Leben deformiert ist, wo wir Leid empfunden und gelitten haben, wo wir missgebildete Hände haben, sage ich jetzt mal. Doch wir werden von Jesus gesehen, ungeachtet von allen, die uns ignorieren und missachten. Wenn es da Menschen gibt, die über uns ihr Urteil fällen, es ist leider die Realität, aber Jesus sieht uns in einem anderen Licht. Er holt uns aus der Mitte des Gottesdienstes, der Gesellschaft, um uns heil werden zu lassen. Er sagt uns ganz konkret auch heute Morgen, tritt heraus in die Mitte. Jesus ermutigt uns, unsere Hand auszustrecken. Ermutigt dich ganz persönlich heute Morgen, deine Hand auszustrecken. Die Pharisäer, die haben ihr Urteil schnell gebildet gehabt. Heute ist nicht der Tag, um deiner Not zu begegnen. Heute passt's nicht rein. Jesus dagegen ruft dich auf, steh auf, stell dich in die Mitte, strecke deine Hand aus, damit du heil wirst. Jesus will dein verdorrtes Leben wieder fruchtbar werden lassen. Das ist sein Ziel für dich. Ganz konkret, dass dein Leben wieder neu fruchtbar wird, dass du wieder froh werden kannst, damit du wieder leben kannst. Mit Perspektive. Tritt hervor, sagt Jesus. Jesus ermutigt uns dazu. Und Jesus ermutigt uns alle, unsere Menschlichkeit über oft ausgegrenzende Normen zu stellen. Unsere Menschlichkeit soll größer sein. Unsere Liebe zu Menschen soll größer sein als Gesetze und Vorschriften. Unsere Gemeinde soll ein Ort der Menschlichkeit werden, in der die Osterhoffnung real wird. Gestern war ich auf einem Vortrag von einem Psychologieprofessor und da war auch das Thema, wie gehen wir Christen mit anderen Menschen um, wenn sie zum Beispiel so gar nicht in die Kategorie von uns passen. Er hat das Thema Homosexualität und so weiter angesprochen und hat die Gemeinde gefragt, was macht ihr, wenn bei euch im Gottesdienst plötzlich ein Homosexueller kommt? Und dann sagen wir ihm ja, aber in Mose steht, dass man ihn steinigen muss. Versteht er? Also ich will mich hier nicht auf der falschen Seite platzieren und ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ich mich auf vermintem Feld bewege. Aber die Frage müssen wir uns schon stellen, wie gehen wir mit Menschen um, die deformiert, darf ich jetzt nicht sagen, Homosexuelle sind deformiert, sonst werde ich morgen kommen mit einer in der Zeitung. Das geht auch nicht. So meine ich das nicht, aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist immer, wie gehen wir mit Menschen um, die Not haben, die eine deformierte Hand haben, die nicht in die gesellschaftliche Rolle passen. Die Frage müssen wir uns stellen. Jesus will dein
verdorrtes Leben fruchtbar werden lassen und zum Leben erwecken. Er geht sogar so weit und sagt, tritt hervor aus der Masse. Und Jesus ermutigt uns alle, unsere Menschlichkeit, wie ich gesagt habe, über alle ausgrenzenden Normen zu stellen und durchzuhalten. Not für Not, Konflikt für Konflikt. Unsere Gemeinde soll ein Ort der Menschlichkeit werden. Das wünsche ich mir. So kann es Ostern werden. Und so können wir uns ein Stück weiter, oder können wir auch aus der Situation der Pharisäer für uns lernen. So soll unsere Gemeinde ein Ort werden, an dem Verdorrtes wieder heil wird, damit Menschen Leben im Überfluss haben. Denn das sichert uns Jesus zu. Das ist unsere Hoffnung über die Zeit hinaus in alle Ewigkeit. Amen. Ich möchte am Schluss noch kurz ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, du präsentierst uns hier eine Geschichte, wo du zornig wirst. Ich mag solche Geschichten eigentlich nicht so. Ich will dich eigentlich immer gerne im anderen Licht sehen. Nicht als zorniger Jesus, sondern als segnender, der in den Kirchen dann immer an den Wänden ist. Aber ich muss doch sehen und verstehen, dass gewisse Dinge dich auch aufregen. Nämlich, wenn du die Not der Menschen siehst. Und ich bin heute Morgen herausgefordert, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, selbst zum Nachfolger, Jünger Jesu zu werden, der die Not der Menschen sieht und der bereit ist, Hand anzulegen, anzupacken, über die Normen hinweg. Muss nichts gut heißen, was nicht gut ist. Aber ich darf helfen, damit Gutes wird, weil dein Segen größer ist als die Normen, die wir Menschen uns auferlegen, weil deine Liebe größer ist als alles. Ich möchte heute Morgen auch all die heute Morgen hier im Gottesdienst sitzen und zu Besuch gekommen sind, möchte ich ermutigen. Wenn du heute hergekommen bist und etwas in deinem Leben ist verdorrt, dann komm, offenbar dich Gott und sag, Gott, da musst du eingreifen, da musst du mir helfen, damit Verdorrtes wieder zum Leben erwacht. Hab Mut heute Morgen. Jesus ist da und Jesus hört dich. Sein Wunsch und Wille ist, Verdorrtes wieder zum Leben zu erwecken in deinem Leben. Gott segne dich. Amen.